Ich muss ja schon sagen, das hat ein bisschen was mit Mobbing zu tun gehabt gerade, ne? So sich einen rauszusuchen, der aufstehen muss und dann auch mit dem Dortmund und Schalke und so, ne? Danke, Markus. Aber was mir aufgefallen ist, zwei Sachen ganz signifikant. Einmal habt ihr in die Gesichter geguckt, als er gesagt hat, alle stehen auf, die morgen in die Schule müssen. Da habt ihr die Gesichter gesehen von den Leuten, die aufgestanden sind. Und das Zweite, was mir signifikant aufgefallen ist, ist, als es um die über 50-Jährigen ging, ist der Dörgi rausgegangen. Ne? Weiß nicht, ob das jetzt ein kausaler Zusammenhang war, aber... Ja, komisch, ne? Vielleicht fühlt er sich schon wie 50. Ja, guten Morgen zusammen, von meiner Seite auch aus. Ja?
Ich war auch mit über 50 noch in der Schule.
Ja, ich auch. Ja, und ich bin, also ich mache ja so ein bisschen Lehrer in der Schule und dann bin ich auch über 50 in der Schule.
Das kommt auch noch dazu.
Genau, das kommt auch noch.
Lehrkraft.
Genau, als Lehrkraft. Wisst ihr, was ich heute schon für euch getan habe? Genau. Ich bin aufgestanden. Jetzt würde ich von euch gerne mal hören, wer steht eigentlich gerne auf? Ernsthaft?
Ja.
Ihr steht gerne auf, also morgens früh, ihr verlasst gerne euer warmes Bett. Ja? Oder ist das eine Frage der Zeit? Also was ist mit 6 Uhr? Bitte? Ja, 6 Uhr ist aber okay, oder?
Fängt schon aufregend an.
Ja, vielleicht kommt das Alter noch, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich auch Frühaufsteher, muss ich ehrlich sagen. Ich habe auch gerne viel vom Tag, aber gerne aufstehen tue ich trotzdem nicht. Also dieses Verlassen des warmen Bettes, ja, das sich anziehen, wenn ich dann unten bin, also wir schlafen oben in der ersten Etage, wenn ich dann unten bin, ist alles okay, dann geht das alles. Aber dieses Aufstehen, dieser erste Schritt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, gestern habe ich auf der Couch gelegen. Und wir waren vorher auf einer Demo, das werde ich gleich noch erzählen, so einer Friedensdemo. Und mir war kalt und ich lag jetzt schon aber auf der Couch und die Decke war am Fußende. Und ich habe gedacht, eigentlich ist dir kalt und du möchtest die Decke haben, aber du bist zu faul, um dahin zu gehen und dir die Decke zu holen. Bitte? Die lag auch schon. Aber interessant, ne? Er sagt direkt, ruf doch deine Frau. Ne? Kennt ihr das so, dass man denkt, oh, du brauchst die Decke, aber jetzt dich nochmal bewegen möchtest du eigentlich auch nicht. Und dann, na, ich habe sie mir dann irgendwann geholt. Also, wenn ich aufstehe, dann verändere ich was. Das geht gar nicht anders. Also, aufstehen heißt immer eine Veränderung. Ja, wenn ich liege, stehe ich auf. Und es ist immer eine aktive, also aus einer passiven Form in eine aktive Form. Ja, wenn ich schlafe, bin ich eher passiv. Ich stehe auf, werde aktiv. Ja, wenn ich irgendwo Kuchen esse, bin ich auch natürlich esse ich erst aktiv, aber dann sitze ich irgendwo, unterhalte mich, aber dann werde ich aktiv und verändere einen Zustand, den ich habe. Ich weiß nicht, ein paar Fußballfans gibt es ja, habe ich eben gehört. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, was in den letzten Wochen so in den Stadien los war. Jetzt brauche ich euch die, jetzt dürft ihr. Ja, genau das war. Genau das ist in den Stadien passiert. Ja. Die Zuschauer haben Tennisbälle auf die Felder geworfen, auf die Fußballfelder. Und zwar, ich glaube, in fast allen Stadien. Ne? Heidenheim war es letzte Woche nicht. Aber sonst in allen Stadien haben sie erst Tennisbälle, Schokotaler. Sie sind sehr kreativ gewesen. Sie haben auch ferngesteuerte Autos auf den Rasen geworfen, haben die dann gefahren. So, dass jedes Mal die Spiele unterbrochen werden mussten. Weil wenn so ein Ball auf dem Boden liegt und ein Fußballer tritt da drauf, dann rutscht er auch schon mal schön aus. Deswegen ist das eigentlich eine Gefahr. Die Schiedsrichter haben dann erst die Bälle alle einsammeln lassen. Am Anfang waren die im Stadion recht überrascht. Dann waren aber beim nächsten Mal waren immer überall Helfer da, haben sofort alles eingesammelt. Nach 5 Minuten ging es weiter. Und dann haben die 10 Minuten gespielt, dann haben die Fans wieder was draufgeworfen. Dann wurde das Spiel wieder unterbrochen. Dann hat der Schiedsrichter die Mannschaften zur Seite gebeten. Und dann haben sie wieder die Sachen eingesammelt und nach ein paar Minuten konnten sie dann weiterspielen. Und dann haben sie wieder Sachen aufs Feld geworfen. Und da ging es um einen Protest. Und zwar hat die DFL, das ist der Deutsche Fußball, die Deutsche Fußballliga, genau, ich kam gerade nicht drauf, die hat beschlossen, dass sie Investoren erlaubt, in den Fußball zu investieren. Und das klingt ja erstmal gut, dass viel Geld in den Fußball reinkommt und man das weiter ausbauen kann. Aber wenn die investieren, wollen die natürlich auch Mitsprache haben. Das heißt, der Fußball wird mehr beeinflusst von den Leuten, die das Geld geben. Und das wollten die Fans nicht. Und dann haben die das durchgezogen. Ich weiß nicht, wie viele Wochen, weißt du es noch? Also mindestens 6 Wochen bestimmt. Also es ging so lange auf jeden Fall, bis die Leute, die Reporter, ich habe letzte Woche noch einen Bericht darüber gehört, gesagt haben, es nervt. Ja, also du kannst ja nicht mehr vernünftig Fußball spielen, wenn das Fußballspiel alle 10 Minuten unterbrochen wird. Das haben sie in der zweiten Halbzeit dann auch so gemacht, ne? Also alle 10 Minuten wird das Fußballspiel unterbrochen und dann wurde auch irgendwann überlegt, wann brechen wir ein Spiel eigentlich mal ab? Also wann wird das abgebrochen, weil gesagt wird, so können wir nicht Fußball spielen und dann unterbrechen wir. Und nach 6, 7 Wochen solcher Proteste hat tatsächlich ein Investor, der breit erklärt hat, Geld zu geben, hat dann gesagt, das macht so keinen Sinn, ich ziehe meinen Antrag zurück. Und seit letzte Woche, also jetzt seit Samstag, gibt es keine Proteste mehr, weil die DFL dieses System, da Sponsoren das zu erlauben, zugelassen, also zurückgezogen hat und gesagt hat, wir müssen da nochmal neu verhandeln und uns was anderes überlegen. Das heißt, Fans haben was verändert dadurch. Und ich habe aber auch irgendwann gesagt, das nervt jetzt wirklich, es macht keinen Spaß mehr, Fußball zu gucken, wenn alle 10 Minuten das Spiel für 15 Minuten unterbrochen wird oder so. Das ist ja nicht Sinn der Sache, die kommen nicht ins Spiel, das macht keinen Spaß. Und dann sagte mein Sohn aber einen interessanten Satz, der ist 20 Jahre alt, der Manu, der hat gesagt, aber Papa, wenn ein Protest nicht wirklich stört, dann bringt er auch nichts. Ja? Also wenn das einmal machst und alle finden tolle Aktion, ne, und wir machen aber so weiter, dann wird sich nie was ändern. Aber wenn er wirklich stört, dann ändert sich was. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ist schon viel zu lange her. Also mit 16 bin ich in die Lehre als Elektriker gegangen. Und in dem Betrieb, wo ich gearbeitet habe, haben 5 Gesellen gearbeitet und mit mir 4 Auszubildende. Und ich war der einzige Christ in diesem rauen Klima, sage ich mal. Also ich weiß nicht, ob ihr vorstellen könnt, wie das in der Frühstückspause in so einem Industriegebiet aussieht. Also wenn du in so einer Industriefirma bist, wie das da aussieht. Ich kann nur sagen, das war ein kleiner, schmaler Raum. Und wenn man da reingekommen ist, also wie gesagt, da war ich 16, das war 1986, wenn sich da einige noch dran erinnern können. Wenn man da reingekommen ist in dem Rauch, da gab es so eine Wolkenwand, so eine Schichtwolke, das war von den Rauchern, die da drin waren. Ja, da ist man dann so durchgegangen als Jugendlicher. An den Schränken, das darf man ja kaum sagen, aber an den Schränken hingen überall Nacktfotos. Also wenn du Christ warst, wusstest du kaum, wo du hingucken solltest. Ja, beim Frühstück. Das war der Tisch und da waren die Schränke mit dem Material und da hingen überall nette junge Damen. Und ich war der einzige Christ und sonntags war natürlich nichts, aber montags bist du zur Arbeit gekommen und dann war zur Frühstückspause oft das Thema, und was hast du am Wochenende gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich war samstags in der Jugend und sonntags war ich im Gottesdienst. Und die Reaktion darauf könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Ja, es war viel, wie glaubst du an Gott, wie bist du denn drauf? Und ich habe es aber jede Woche erzählt, ich habe da kein Blatt vom Mund genommen, manchmal mit zittrigen Beinen, aber ich habe es immer erzählt. Wenn die gefragt haben, was wir gemacht haben, habe ich erzählt, was wir in der Jugendgruppe oder was wir im Gottesdienst gemacht haben. Und interessanterweise, nach meinen 3 Jahren Lehre, waren 2 von den Auszubildenden mit mir in der Jugendgruppe. Und heute weiß ich, dass einer von denen immer noch Christ ist. Steh auf und du kannst was verändern. Ja, das ist das Entscheidende. Ja? Und gestern, das habe ich ja eben schon gesagt, gestern waren wir auf einer Friedensdemo. Und das war so, dass da nur Lieder gesungen wurden. Also keine Parteien konnten irgendwie Wort ergreifen und für sich Werbung machen, sondern es sind nur Friedenslieder gesungen worden. Die Kirche in Solingen hatte das organisiert. Es gab eine Kantorin, die das gemacht hat. Die hatte einen Chor dabei, damit da ein bisschen stimmliche Unterstützung da war. Und die Texte sind dann alle verteilt worden. Das fand ich sehr schön und sehr gruselig. Ich habe meiner Frau auch gesagt, ich fand das bei einem Lied sehr gruselig. Sie wusste sofort, was ich meine, und ich muss jetzt mal mein Handy rausholen. Das mache ich bei den Predigten normalerweise nicht, weil ich euch gerne den Text vorlesen möchte, den wir da gesungen haben. Und zwar heißt das Lied Die Moorsoldaten. Und das Lied ist von Rudi Gugel und der Text von Johannes Esser und Wolfgang Langhoff. Und zuerst gesungen wurde das Lied 1933 im KZ Esterwegen vom ehemaligen Mitgliedern der Solinger Arbeitschöre. Ich wusste das nicht, dass Solinger so ein Lied gemacht haben. Und ich lese es euch mal vor, einfach weil mich der Text schwer getroffen hat. Da heißt es, wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit den Spaten ins Moor. Kennt das zufällig jemand?
Ja, gehört habe ich da nicht.
Ja, der Text geht weiter. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude hinter Stacheldraht verhauen. Wir sind die Moorsoldaten und dann wieder der Refrain. Morgen zieht die Kolonne in das Moor zur Arbeit hin. Graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht ihr Sinn. Heimwärts, heimwärts, jeder sehnt sich zu Eltern, Weib und Kind. Manche Brust ein Seufzer dehnet, weil wir hier gefangen sind. Auf und nieder gehen die Posten, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach umzäunt ist die Burg. Doch für uns gibt's keine Klagen, ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit den Spaten ins Moor. Das fand ich gruselig. Also aus meiner eigenen Stadt, Leute, die da deportiert worden sind, sind dahin deportiert worden. Und die Dame, die das erzählt hat, hat gesagt, das war das Lied dieses KZ-Lagers, das auch die Wärter mitgesungen haben. Also wenn die morgens mit ihren Kolonnen da reinzogen, dann haben die Wärter und die Gefangenen das mitgesungen. Das ist 75 Jahre her. Und jetzt fangen Leute wieder an, darüber nachzudenken, Menschen zu deportieren. Und ich glaube, es wird Zeit, dass wir aufstehen und sagen, nie wieder ist jetzt. Das habt ihr sicherlich auch in den Medien schon mitgekriegt. Wir dürfen nicht zulassen, dass das, was da damals passiert ist, nochmal sich wiederholt. Das geht nicht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich jung war und mich das erste Mal mit dem Dritten Reich und so beschäftigt hat, habe ich mich gefragt, wie konntet ihr das zulassen? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr nichts gemerkt habt. Ihr könnt doch nicht sagen, wenn der Nachbar und alle verschwunden sind oder bei der Reichskristallnacht alles zerstört ist, habt ihr nicht mitgekriegt. Ihr habt zugelassen, dass Millionen Menschen in KZs umgekommen sind. Wie konnte das passieren? Und jetzt stehen wir an einem Punkt, wo ich sage, lassen wir das jetzt zu? Dass so eine AfD da sitzt und darüber nachdenkt, wie man Menschen deportiert, die man nicht hier haben will? Kann doch nicht sein, oder? Das geht nicht. Das hat mal ein kluger Mensch gesagt, Adolf Hitler hätte man bis 1925 stoppen können. Danach nicht mehr. Wieso als Christ? Wieso müssen wir überhaupt da aufstehen und wieso müssen wir dazu was sagen? Ich glaube, weil die Bibel nichts anderes lehrt als Liebe und nicht den Hass, der da geschürt wird. Nicht das Trennen, sondern das Verbinden. Hassen kann jeder. Aber lieben kann nur der, der auch selbst geliebt wird. Und Jesus hat gesagt, woran werden die Menschen euch erkennen? Nicht daran, wie reich ihr seid oder daran, wie lustig ihr seid oder wie viel Freunde ihr habt. Sie werden euch daran erkennen, wie ihr miteinander umgeht. Und wenn wir die zu uns flüchten, aus unserem Land verjagen wollen, dann hat das nichts mit Liebe zu tun. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass wir aufstehen bei dem Thema, dass Christen aufstehen bei dem Thema und dass wir dieses Thema auch nicht nur anderen Parteien oder anderen Richtungen überlassen, die da aufstehen und sich mobil machen gegen solche Sachen, sondern dass wir als Christen für das einstehen, was Jesus gesagt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle Menschen gerettet werden. Er hat nicht gesagt, nur die, die mir passen oder nur die Christen gerettet werden. Er hat gesagt, damit alle Menschen gerettet werden. Dass nicht alle Menschen wollen, ist was anderes. Aber Jesus ist für alle Menschen gestorben. Und das ist die Botschaft, die wir verkünden sollen. Und nicht, wir wollen euch nicht in unserem Land haben. Amen.